Bevor die Folge losgeht, noch eine kurze Werbung und zwar für etwas, das deinen Alltag leichter machen kann. Wer kennt's nicht? Man möchte sich nährstoffreich und lecker ernähren und dann macht einem der Terminkalender einen Strich durch die Rechnung und man wird bei der Essenswahl immer mal wieder schwach, in Anführungszeichen. Du willst dich eigentlich gesünder ernähren, aber der Alltag ist einfach zu stressig. Und mit Purora geht's einfach und schnell. Dank biologischer Premium-Mahlzeiten und dem Thermo-Twist, das ist so ein kleines Gerät, das für die Zubereitung zuständig ist, zauberst du dir in nur 3 Minuten nährstoffreiche Gerichte, wie zum Beispiel Smoothies oder Porridges. Alles auf natürlicher Basis, ohne Zuckerzusatz oder Konservierungsstoffe, also super passend für den aktiven Lifestyle. Und mit dem Code EPIFU10 sparst du 10% auf alle Produkte bei purora.at. Der Code gilt übrigens bis Ende des Jahres. Pur Du, mehr Lebenskraft für dein Potenzial. Den Link findest du übrigens dann auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Du bist, was deine Eltern gegessen haben und sogar deine Großeltern. Das wurde schon vor Jahren mit einer Studie belegt und wird oft bei epigenetischen Zusammenhängen erwähnt. Heute geht es um das Thema Ernährung in der Schwangerschaft. Was du isst, ist auch dein Kind. Aber reicht das wirklich? Und ich habe da eine ganz tolle Podcast-Partnerin dabei, Ingrid Zobel-Gajek. Sie ist Diplom-Ökotrophologin und seit 30 Jahren in der Ernährungsberatung. Das klingt auf jeden Fall nach sehr viel Erfahrung. Liebe Ingrid, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und würde dir einmal das Wort überlassen, dass du dich selber vorstellst und vielleicht auch einmal kurz erzählst, warum du genau für das Thema auch so eine Passion hast.
Ja, einen schönen guten Tag an alle Zuhörerinnen und vielen Dank für die Einladung, an diesem Podcast mitgestalten zu dürfen. Ja, das Wesentliche ist ja schon gesagt worden, Ingrid Zobel-Gajek, Diplom-Ökotrophologin, recht lange schon in der Ernährungsberatung tätig. Ich bin manchmal selber etwas überrascht, wie viele Jahre das schon sind. Und speziell das Thema Ernährung in der Schwangerschaft, da engagiere ich mich an einer Stelle ganz besonders, und zwar, wenn es um die Folsäureprophylaxe geht. Und das hat einen ganz triftigen Grund. Ich bin Spina Bifida-Patientin. Das heißt, ich bin mit einem sogenannten Neuralrohrdefekt geboren, wo man heute weiß, dass das durchaus auch einen ernährungsphysiologischen Aspekt hat, einen ganz wichtigen sogar. Und ich bin zudem auch noch Mutter von 2 Mädchen. Die jüngste davon, die älteste ist 95 geboren. Also da war ich schon eine etwas reifere Frau, um Mutter zu werden, sag ich mal. Und selbst in diesem Jahrgang bin ich während der Schwangerschaft noch nicht auf die Prophylaxe im Zusammenhang mit Folsäure hingewiesen worden. Also ich habe sehr, sehr, sehr viel Glück gehabt, 2 gesunde Mädchen auf die Welt bringen zu dürfen, obwohl ich ernährungstechnisch da Fehler gemacht habe. Und das muss eigentlich nicht unbedingt sein. Also da würde ich jeder anderen Frau wünschen oder auch mal, oder vielleicht, ich sag mal, meinen Beitrag dazu leisten wollen, dass da mehr Sicherheit während der Schwangerschaft da ist.
Warum genau sollte man denn jetzt als Schwangere Ernährungsregeln überhaupt befolgen, die man sonst jetzt im Alltag nicht beachten würde?
Also die Schwangerschaft ist ja eine ganz, ganz besondere Zeit. Für manch eine Frau ja auch eine einmalige Zeit in ihrem Leben. Und man hat ja schon per se doch eine sehr hohe Verantwortung für die eigene Gesundheit. Und mit dem Einsetzen einer Schwangerschaft hat man eben auch die Verantwortung für das werdende Leben. Ja? Ich versuche es mal mit so einem Beispiel klar zu machen. Der Mutterleib ist ja im Prinzip das erste Kinderzimmer für das Baby. So viel Gedanken, wie man sich beim Einrichten eines Kinderzimmers macht, welche Farbe, welches Bett, welches Muster, welcher Wickeltisch und was da alles so wichtig und praktisch wäre. Genauso wichtig ist es, oder vielleicht, oder eigentlich noch sehr viel wichtiger, ist es frühzeitig darüber nachzudenken, dass man als werdende Mutter oder als geplante werdende Mutter, wenn man das so ausdrücken darf, in einem guten Gesundheitszustand ist. Und in einem guten Ernährungsstatus hat und dann eben auch für das werdende Leben alle notwendigen Nährstoffe bereithält. Und der Nährstoffbedarf einer schwangeren Frau ist ja an einigen Stellen deutlich erhöht und dem muss man schon dann auch Rechnung tragen.
Wie ist es denn jetzt so bei solchen Klassikern wie das Steak muss durchgebraten sein? Liegt es einfach nur daran, dass es um das Risiko einer bakteriellen Erkrankung zum Beispiel liegt und die man dann natürlich als Schwangere anders ausfechtet sozusagen wie als eine Nichtschwangere, beziehungsweise das doppelte Risiko hat, in Anführungszeichen natürlich, oder weil dort tatsächlich irgendwelche Stoffe drin sind, die nicht verträglich sind?
Also ein durchgebratenes Stück Fleisch ist natürlich von der Lebensmittelhygiene her, also von der Belastung, welche Mikroorganismen mögen da möglicherweise noch drin sein, deutlich sicherer, das ist klar, ne? Also sprechen wir über die Lebensmittelhygiene, also das Abtöten möglicher Krankheitserreger durch Kochen, Braten etc. pp. Zum anderen sind im Fleisch natürlich schon wichtige Nährstoffe drin, ne? Ich denke da zum Beispiel an Eisen, wo der Bedarf ja auch erhöht ist in der Schwangerschaft. Und ich würde mal das Fleischessen nicht ganz vom Speiseplan nehmen wollen. Eisen, Zink ist zum Beispiel auch ein wichtiger Nährstoff, der im Fleisch enthalten ist. Und der ist jetzt im durchgebratenen Steak genauso drin wie im nicht durchgebratenen Steak, wobei das Durchgebratene halt von der Lebensmittelhygiene deutlich sicherer wäre.
Ja, ich muss auch sagen, dass ich kriege das nur ab und zu mit bei meinen Freundinnen, wenn es dann um diese Themen geht, was darf man essen, was darf man nicht essen. Deswegen freue ich mich da auch richtig, heute mit dir drüber sprechen zu können. Was sind denn jetzt so aus ernährungswissenschaftlicher Sicht die wichtigsten Grundlagen für Frauen mit Kinderwunsch sogar schon und in der Frühschwangerschaft? Gibt es da vielleicht sogar so neueste Erkenntnisse aus der Wissenschaft?
Also in der Frühschwangerschaft oder ich will mal sagen noch vor der Schwangerschaft ist es wirklich ausgesprochen wichtig, den Folsäurebedarf zu decken. Der steigt ja deutlich an während der Schwangerschaft und von 300 auf 550 Milligramm, also das ist schon, Mikrogramm, Entschuldigung, das ist schon fast das Doppelte. Und es gibt ja zwei nennenswerte Quellen. Das einmal sind die natürlichen Folate, also das heißt, also es ist ja ein Vitamin, ne? Vitamin B9 ist das gleiche wie Folsäure, also B9, dass man es einmal aufnehmen kann durch natürliche Lebensmittel. Und das sollte also vor der Schwangerschaft auf jeden Fall schon mal irgendwie überdacht werden. Welche Lebensmittel sind denn da relevant und habe ich denn da genug von? Und 3 bis 4 Monate vor einer, man muss dann natürlich dazu sagen, einer geplanten Schwangerschaft, ne? 50% der Schwangerschaften sind ungeplant. Wenn sie denn geplant ist, dann ist es schon sinnvoll und man ist wirklich auf der sicheren Seite, wenn man 3 bis 4 Monate vor der Schwangerschaft schon ein Folsäure-Supplement zu sich nimmt, damit man da auf der ganz, ganz sicheren Seite ist. Das ist also eins der wichtigsten Mikronährstoffe, wo ich auch während der Schwangerschaft keine Bedarfsdeckung erreichen kann, indem ich ausgesprochen viel Obst oder Gemüse esse. Also das ist echt schwierig. Ein zweiter sehr wichtiger Mikronährstoff ist das Jod. Das ist ja unser Schilddrüsenhormon. Ist auch ein essentieller Mikronährstoff. Das heißt, er kann nicht im Körper selbst gebildet werden, sondern muss durch die Nahrung zugeführt werden. Und so ungefähr ab der 12. Schwangerschaftswoche bildet das Kind auch eigene Schilddrüsenhormone. Und damit das optimal klappt, wäre es gut, wenn man mit Beginn der Schwangerschaft auch Jod supplementiert. Das wäre schon mal so das Erste und Wesentliche. Dann haben wir den Mikronährstoff Eisen, der ja an der Sauerstoffversorgung des menschlichen Körpers beteiligt ist, an der Blutbildung beteiligt ist. Jetzt erhöht sich ja die Blutmenge der Mutter und auch das Kind produziert ja, muss ja irgendwann einen eigenen Eisenvorrat anlegen. Und da würde das Fleisch jetzt zum Beispiel ins Spiel kommen, ne? Das wäre ein guter Eisenlieferant. Was haben wir noch? Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel. Das lässt sich ganz gut decken, wenn man 1 bis 2 Fischmahlzeiten in der Woche zu sich nehmen würde. Jetzt muss man natürlich auch bedenken, es gibt ja auch Menschen, die Fisch nicht mögen oder aus ethischen oder umweltpolitischen Gründen ablehnen, dann müsste man auch da über eine Supplementierung nachdenken. Also es wird schon dann schwierig, wenn man keinen Fisch essen würde. Zink wird auch häufig genannt. Zink lässt sich aber in der Regel bei einer ausgewogenen Ernährung ganz gut, da lässt sich dieser leicht erhöhte Bedarf eigentlich ganz gut decken, wenn die Ernährung ausgewogen ist. Da muss ich natürlich immer dazu sagen, ne? Und Vitamin D wäre vielleicht auch noch nennenswert. Kann man ja über die Nahrung nicht so gut aufnehmen. Und wenn man jetzt also, weiß ich nicht, noch einen Job hat, der fünf Tage die Woche, 8 Stunden in geschlossenen Räumen stattfindet, wo es kein Sonnenlicht gibt, man vielleicht auch nicht unbedingt so ein Frischluftfanatiker ist und nicht viel draußen sich aufhält, dann muss man den Vitamin-D-Status auch mal überprüfen lassen und gegebenenfalls dann eben supplementieren, ne?
Wie sieht's denn dann aus mit den Makronährstoffen? Gibt's da, also man sagt ja, ausgewogene Ernährung, gute Proteinquellen, Kohlenhydrate und Fette, Klassiker. Gibt's da Veränderungen, wenn man, oder gibt's da irgendwas, was man besonders achten sollte, wenn man zum Beispiel schwanger werden will oder während der Schwangerschaft? Verschiebt sich da so ein bisschen das Verhältnis oder ist das eigentlich sehr ähnlich, nur dass man potenziell mehr davon bräuchte, einfach aus dem Grund, weil man mehr Energie verbraucht automatisch?
Ja, da haben wir gleich zwei Sachen. Also die Makronährstoffe, Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate, das sind ja die Nährstoffe, die Energie liefern, also in Form von Kalorien liefern. Und der Bedarf, der zusätzliche Bedarf, der ist gar nicht so viel höher als ohne Schwangerschaft. Der ist nur geringfügig erhöht. Ein bisschen mehr Eiweiß sollte man zu sich nehmen, also so 10 Gramm Eiweiß pro Tag mehr. Das wäre beispielsweise ein Brot mit Butter und Käse obendrauf. Das würde schon reichen oder ein Joghurt mehr. Also der Eiweißbedarf, der ist etwas erhöht. Bei Fett und Kohlenhydraten ist er gar nicht so sehr erhöht. Das ist also geringfügig. Ja, da, wenn man ein gutes Körpergefühl hat, merkt man das eigentlich durch den Hunger oder das Sattsein. Also ich meine, das hat nicht jeder so ein gutes Hungergefühl, aber das kann man dadurch schon, muss man gar nicht großartig messen, sondern das kann man damit schon ganz gut erfüllen. Das Wesentliche während der Schwangerschaft, also Ernährung während der Schwangerschaft, ist, dass man auf Qualität setzt und nicht so sehr auf Quantität. Also man muss nicht unbedingt sehr viel mehr essen, aber man sollte qualitativ hochwertig essen. Und zum Beispiel das Eiweiß habe ich gerade schon genannt. Wenn man dann über den Nährstoff Fett spricht, da sind die pflanzlichen Fette zu bevorzugen. Also alles, was Öle sind, Rapsöle, Sonnenblumenöl nicht unbedingt, oder Nussöle beispielsweise, Leinöl, das sind extrem hochwertige Öle, oder auch die Öle aus dem Fisch, ne, Omega-3, Omega-6 Fettsäuren, sind ja Fette, die im Fisch und auch in einer guten Kombination vorkommen, also in einem guten Verhältnis zueinander. Omega-3 und Omega-6 sollten ja immer in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen und das ist im Fisch gegeben. Wenn wir über die Kohlenhydrate reden, dann sollten wir über komplexe Kohlenhydrate reden. Also der Zucker ist ein Kohlenhydrat, aber die Stärke eben auch. Und ernährungsphysiologisch hochwertig sind dann die komplexen Kohlenhydrate. Die finden wir in Kartoffeln, die finden wir im Reis, möglichst im Naturreis, in Nudeln, möglichst Vollkornnudeln oder andere Vollkornprodukte, Quinoa, Hirse, weiß ich nicht, also
ne, gibt's Buchweizen gibt es ja jede Menge mittlerweile.
Genau. Also nicht Buchweizen mittlerweile. Ist nicht mit dem Getreide, aber egal, wäre auch ein vollwertiges Produkt. Das hat noch mehr Vorteile. Also zum einen erreicht man damit auch eine ganz gute Sättigung. Das heißt, vielleicht kann man die eine oder andere Heißhungerattacke dadurch auch ein bisschen besser in den Griff bekommen. Und wir haben natürlich eine nennenswerte Ballaststoffzufuhr. Ne? Schwangere leiden ja nicht selten auch unter Verdauungsproblemen in Form von Obstipation. Also das ist alles, was fester ist und was schwieriger wird. Und da spielen natürlich die Ballaststoffe eine große Rolle. Und die können wir sehr gut aus Vollkornprodukten, also aus vollwertigen Getreideprodukten aufnehmen. Und dann darf man natürlich auch nicht vergessen, dass da genug getrunken werden muss, 1,5 bis 2 Liter. Auch das erhöht sich nicht wesentlich. Und wenn die Ernährungsberater von Trinken sprechen, sprechen die ja von Wasser. Punkt. Ja, also Wasser oder was man daraus herstellen kann. Man kann das ein bisschen aufpimpen mit Kräutern oder Obst oder Ähnlichem. Man kann da Tee daraus kochen, in geringen Mengen Kaffee. Da muss man mit dem Koffein dann so ein bisschen aufpassen. Aber das ernährungsphysiologische Trinken besteht in der Regel aus Wasser.
Ja, da muss ich auch dazu sagen, ich bin ein absoluter Wasser-Junkie. Ich trinke teilweise wahrscheinlich im Durchschnitt 3 Liter Wasser pro Tag.
Das schon.
Und ja, das ist tatsächlich viel, aber ich merke auch richtig, wenn ich es nicht tue, dass ich gar nicht so leistungsfähig bin. Also es ist einfach wie Benzin, das ich in meinen Körper reinschütte, um wieder laufen bzw. fahren zu können.
Ja, so ein bisschen darf man das auch so sehen. Ne? Also zum Beispiel auch eine geistige Tätigkeit, eine Konzentrationstätigkeit ist ja heute in vielen Jobs. Wir müssen ja alle nicht mehr unbedingt körperlich arbeiten, sondern den ganzen Tag hochkonzentriert sein. Das geht direkt einher mit der Menge an Flüssigkeit, die man aufnimmt. Und ich hatte ja eben schon mal auch den Blutkreislauf der Mutter und auch dann des Kindes angesprochen. Also ne, das Blut muss fließen können. Da muss genügend Flüssigkeit da sein, dass das alles gut im Fluss bleibt. Also auf die 2 Liter, 3 Liter ist schon echt bemerkenswert, aber 2 sollte man erreichen.
Wie würde denn, oder beziehungsweise wie kann denn jetzt eine gesunde, ausgewogene Ernährung in der Schwangerschaft konkret aussehen? Gibt es da so typische Lebensmittel, die du jetzt da besonders empfehlen würdest? Also du hast es ja eh schon im Grunde genommen gerade sehr viel Rundumschlag gemacht, aber so nehmen wir jetzt mal an, jetzt hört gerade jemand zu, der den Kinderwunsch hat und möchte dementsprechend seine Ernährung umstellen. Wie könnte da so jetzt die nächste Woche aussehen?
Also ich sag mal, klassische, typische Schwangerschaftslebensmittel, die gibt es eigentlich nicht. Ne? Ich würde sehr dafür plädieren, sich an den natürlichen Lebensmitteln zu orientieren. Es gibt da auch ein ganz gutes Bild, was ich ganz gerne immer wieder in Erinnerung rufe. Das ist die sogenannte Ernährungspyramide. Die haben, glaube ich, sehr, sehr viele schon mal gesehen und die wenigsten haben richtig hingeguckt, was da eigentlich drin steht. Wenn ich mir also dieses Bild der Pyramide vorstelle, dann haben wir da unten 6-mal trinken, also 6-mal 0,3 sind wir bei 1,8 Liter. Ne, das wäre schon mal die erste Maßnahme. Dann kommen 5 Portionen Obst und Gemüse, also 3 Portionen Gemüse, 2 Portionen Obst am Tag. Dann kommen 4 Portionen Kohlenhydrate in Form von Brot oder Kartoffeln oder Reis oder Nudeln beispielsweise. Dann kommt das Eiweiß in Form von Milch, Milchprodukte, Joghurt, Käse, Quark, alles, was es so gibt. Bei einigen Käsesorten muss man ein bisschen aufpassen, aber grundsätzlich Milch oder das, was aus der Milch hergestellt wird. Auch ein bisschen Fleisch und Fisch, nicht jeden Tag. Also ich sag mal 2-mal die Woche Fleisch, 1-mal die Woche Fisch in so Handteller großen Portionen. Das reicht vollkommen aus. Dann kommen die hochwertigen Fette, na, so wie ich sie eben auch schon benannt hatte. Rapsöl, Olivenöl, Leinöl, Nussöle jeglicher Art. Und dann haben wir ganz, ganz oben in der Pyramide die Spitze, sind dann die Süßigkeiten. Und die haben natürlich ernährungsphysiologisch keine große Bedeutung. Die tun manchmal der Seele gut, aber ernährungsphysiologisch müssen wir die eigentlich nicht haben. Das ist eine ganz gute Orientierung, diese Ernährungspyramide. Dann gäbe es auch noch die 10 Regeln der DGE. Auch da steht im Prinzip das Gleiche drin, also Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Das ist inhaltlich eigentlich genau das Gleiche. Und wenn man das schon mal beachtet, vor der Schwangerschaft sich natürlich und vollwertig zu ernähren, regelmäßig isst, also 3 Mahlzeiten am Tag sollten das schon sein, ausreichend trinkt, dann hat man da eigentlich schon eine ganz gute Grundlage, ne, dass man eine, also Vollwert hören ja viele nicht so gerne, ich drehe das Wort mal rum und sage, dann hätten wir eine wertvolle Ernährung.
Hm. Wenn jetzt jemand keine Milchprodukte verträgt, wie ich zum Beispiel, was würdest du da so empfehlen als Alternativen, wenn es um, wie soll ich jetzt sagen, proteinreiche Lebensmittel geht, die jetzt nicht Eier sind oder Fleisch?
Ja, also da muss man natürlich genau hingucken, wenn Unverträglichkeiten, Allergien oder andere Stoffwechselerkrankungen vorliegen. Ich sag mal, die Orientierung nach den 10 Regeln oder nach der Ernährungspyramide gilt für die gesunde Frau. Wenn da Dinge sind, die jetzt nicht so sind, wie sie normalerweise sein sollten, da muss man natürlich sehr genau hingucken. Ne? Was sind die Alternativen? Wenn man zum Beispiel alle Milch und Milchprodukte weglässt oder sich vegan ernährt, da muss man ja auch die Gesundheit der Mutter muss ja dann auch mal vorab unter die Lupe genommen werden. Was ist mit B12? Wo kommt das Kalzium her und so weiter? Und da muss man gegebenenfalls entweder supplementieren oder eben auch auf andere Lebensmittel zurückgreifen. Was macht die Milchunverträglichkeit aus? Ist das ein Eiweiß, was da nicht vertragen wird? Ist das der Milchzucker, der da nicht vertragen wird? Ja, also die Laktose, dann könnte man auf laktosefreie Produkte zurückgreifen. Da müsste man dann mal ganz genau hingucken und das sind so Fälle, wo ich doch dann mal eine professionelle und individuelle Ernährungsberatung empfehlen würde. Also das kann man so Pi mal Daumen, ist das dann schwierig. Da müsste man mal genau hingucken, ne?
Um jetzt da nochmal so ein bisschen auf die Mikronährstoffe eingehen zu können, du hast ja schon dazu gesagt, kann man auch durch Ernährung abdecken, vor allem zum Beispiel Zink. Hast du da so ein paar Empfehlungen, welche Lebensmittel da besonders toll in der Schwangerschaft sind? Sagen wir jetzt mal die verschiedene, die Eisen enthalten, Folsäure zum Beispiel Feldsalat, oder? Wenn man an das Rapunzelmärchen denkt.
Ja, fangen wir mit meinem Lieblingsmikronährstoff wieder an. Folsäure, das ist richtig. Also grünes Gemüse, wie es kommt. Ja, da muss man jetzt auch nicht unbedingt Tabellen bemühen, wo ist jetzt viel drin und wo ist wenig drin. Also frisches, grünes Gemüse, so wie es kommt, wie es auch nach Jahreszeit kommt. Ne? Also der Brokkoli enthält zum Beispiel auch relativ viel Folsäure. Den würde man vielleicht eher jetzt nehmen und den Feldsalat dann eher im Winter. Ne? Aber man muss sich nicht auf 1, 2, 3 Gemüsesorten beschränken, sondern wenn man die ganze Bandbreite nutzt, ist man da eigentlich gut versorgt. Rosenkohl, Wirsing würde da auch dazugehören. Ja, auch spätestens beim Wirsing, das ist auch so eine Sache, das muss man natürlich auch mögen oder auch wissen, wie man es zubereitet. Das kommt dann natürlich dazu. Und wenn ich jetzt sage, der Wirsing enthält besonders viel Folsäure und eine Zuhörerin sagt, ausgerechnet Wirsing mag ich nicht. Dann gibt es aber sehr viele andere Alternativen, also grundsätzlich grünes Gemüse. Dann Erdbeeren, Orangen, Weizenkeime, das sind alles Dinge, die ausgesprochen viel Folsäure enthalten.
Weißt du zufälligerweise, sorry, wenn ich damit unterbreche, ob es hitzeempfindlich ist, weil es ja ein Vitamin ist. Ist es hitzeempfindlich oder überlebt es dann auch mal so ein Garvorgang,
also man sollte das Gemüse und auch das Obst ja grundsätzlich nicht, wer weiß wie lange liegen lassen und dann zu Seniorenkost verkochen, ne? Also auch mal was Rohes essen, vielleicht auch mal einen Smoothie zubereiten, das wäre ja auch noch eine Möglichkeit und schonend garen, ja, also Vitamine ist natürlich vollkommen richtig, die sind extrem hitzelabil einfach mal hin und wieder was Rohes und schonend kurz gegart, also so, dass es noch bissfest ist, das wäre eine gute Sache. Ne? Und was man in dem Zusammenhang auch nicht vergessen darf, es gibt ja auch Speisesalz, das mit Folsäure angereichert ist, also mit Jod und mit Folsäure. Und das sollte man, also es wird heute empfohlen in der Ernährung von Schwangeren oder auch überhaupt in der ganzen Familienernährung kann man das einsetzen. Also Folsäure wird ja auch nicht nur in der Schwangerschaft gebraucht, das wird ja auch das ganze Leben lang braucht der Körper Folsäure, dass man Folsäure angereichertes Speisesalz nimmt. Das ist ein bisschen gelblich, das macht aber eigentlich nichts, das schmeckt nicht anders, wird auch nicht anders eingesetzt. Und das wäre noch eine gute Ergänzung, ich sag mal so für den normalen Alltag kann man Salz sehr gut einsetzen. Ne? So, dann hatten wir ja gerade das Zink nochmal benannt. Also ein nennenswerter Lieferant für Zink ist Fleisch. Wenn man das jetzt nicht essen möchte, dann sind Nüsse immer noch eine sehr gute Alternative, also sofern keine Allergien vorliegen. Nüsse, wie sie kommen, also was man gerade mag und die muss man auch nicht so solo essen, die kann man auch, Walnüsse lassen sich wunderbar in den Quark einarbeiten, Sonnenblumenkerne lassen sich wunderbar rösten und über den Salat drüber geben oder wie auch immer, ja, also wirklich vielfältig einsetzbar. Dann haben wir noch Bananen und Spinat, das sind so klassische Zinklieferanten, wobei jetzt der Zinkbedarf in der Schwangerschaft ja nicht so sehr viel erhöht ist. Ne? Omega-3 habe ich eben schon gesagt, das wäre der Fisch. Das Ansinnens. Und wenn man den nicht isst, wenn man sich vegetarisch, vegan ernähren möchte und keinen Fisch essen möchte, aus welchen Gründen auch immer, dann muss man da gucken, ob man da wirklich supplementiert. Was hatten wir noch? Das Jod hatten wir noch. Auch da, nennenswerter Jodlieferant ist wiederum der Fisch. Und da insbesondere der Tiefseefisch, also Salzwasserfische, ne? Nicht so sehr Süßwasser, sondern Salzwasserfische. Aber auch Milch und Milchprodukte, Eier. Und auch da würde ich auf das Speisesalz zurückgreifen, was mit Jod angereichert ist. Und beim Eisen, ich fange wieder mit dem Fleisch an, guter Eisenlieferant, aber auch Vollkornprodukte. Bei den Getreidesorten ist die Hirse, wäre da zu nennen. Also Hirse ist wirklich ein ganz guter Eisenlieferant. Hülsenfrüchte, Erbsen, Bohnen, Linsen in jeglicher Form, als Brotaufstrich, als Suppe, als Beilage, wie auch immer. Und auch da möchte ich ein kleines Plädoyer halten für die Hülsenfrüchte.
Gerne.
Die genießen bei uns ja so ein bisschen so ein Mauerblümchen-Dasein. Ne? Das ist eigentlich ein bisschen schade drum.
Außer bei Hummus.
Ja, genau. Das wäre zum Beispiel ist ein Beispiel. Also Kichererbsen, egal was da kommt, egal wie es zubereitet wird, also Hülsenfrüchte sind relativ preiswert, lange haltbar und ernährungsphysiologisch extrem hochwertig. Also die kann man wirklich oder sollte die irgendwie immer einsetzen. Und man kann die darüber hinaus die Aufnahme von Eisen durch etwas gleichzeitigem Verzehr von Vitamin C verbessern. Also überall ein Spritzer Zitrone ran, wäre schon gut, ist auch sehr schmackhaft. Oder man kombiniert es eben mit frischem Gemüse oder auch mal einen Orangensaft dazu, das geht auch. Dass man immer so ein bisschen Vitamin C noch mit dazu gibt, damit die Eisenaufnahme verbessert wird.
Wie stehst du zu solchen Fruchtsäften, die mit Eisen angereichert sind? Das sind ja so die Klassiker in der Schwangerschaft.
Also da zögere ich ein bisschen.
Okay.
überhaupt mit fertigen Lebensmitteln, die dann mit irgendwas angereichert sind. Ich bin ehrlich gesagt nicht so ein großer Freund von, wir gehen mal mit der Gießkanne drüber und dann wird es schon stimmen. Also wir haben eine unheimliche Vielfalt natürlicher Lebensmittel. Der Punkt ist, man muss natürlich ein bisschen wissen, was man damit machen kann, wie man das beispielsweise zubereiten kann. Ne? Und wir sind eigentlich mit dieser, wenn man diese Vielfalt nutzt und den vollen Wert eines Lebensmittels nutzt, also die Vollkornprodukte wählt, beispielsweise beim Brot, dann sind wir eigentlich ganz gut versorgt, bis auf in der Schwangerschaft halt dieser erhöhte Bedarf von den Mikronährstoffen, die wir eben jetzt schon genannt haben, wo man dann eben nochmal ein Augenmerk mehr drauf legt in der Ernährung und supplementiert, wenn man das nicht schafft, sich ausgewogen zu ernähren. Ob jetzt der Fruchtsaft mit Eisen angereichert, also ich muss ja erstmal einen Eisenmangel feststellen. Ne? Da wäre erstmal ein Blutbild sinnvoll, um zu gucken, habe ich denn tatsächlich einen Eisenmangel und müsste das jetzt irgendwie durch ein Ergänzungspräparat ergänzt werden? Wie hoch ist der Mangel? Wie hoch ist mein Bedarf? Das weiß man in der Regel nicht, wenn man sich einfach nur so ein Produkt kauft und damit so ein bisschen das Gewissen beruhigt. Wird schon passen irgendwie. Ne? Also da wird sehr viel Vertrauen an die Lebensmittelindustrie abgegeben. Ich meine, die haben schon ihre Vorschriften, da darf schon nichts drin sein, was da nicht drin sein sollte. Das ist schon klar. Ne? Wir haben ja sehr, sehr strenge Lebensmittelgesetze und da kann ja jetzt nicht jeder machen, was er will. Aber die Verantwortung abgeben für meine eigene Ernährung und in der Schwangerschaft auch noch für die Versorgung des Kindes an die Lebensmittelindustrie oder an die Industrie, die die Supplemente herstellt, das finde ich ein bisschen schwierig.
Das ja, total.
Glaube ich, so besser selber machen.
Ja, die Industrie hat ja teilweise, wenn sie nur Investoren getrieben ist, also nehmen wir jetzt mal einzelne Unternehmen, keine konkreten, dann geht es da auch mehr um Gewinnmaximierung als um die Gesundheit der Bevölkerung.
Natürlich. Und wenn dann, habe ich vielleicht als schwangere Frau, klar, ich habe da eine erhöhte Aufmerksamkeit, weil ich setze jetzt mal voraus, dass viele schwangere Frauen sich dessen bewusst sind, das ist ganz klar. Und das ist natürlich ein wunderbarer Punkt für die Lebensmittelindustrie, da einzuhaken und zu sagen, ah, du bist ein bisschen unsicher, ich habe hier die Lösung für dich. Und ob das dann wirklich die Lösung ist, die man braucht, oder ob es hinterher nur das Portemonnaie schmälert, das darf man hinterfragen.
Ja. Ich habe jetzt noch einen kleinen Kitchen-Hack zwischendurch, weil du ja das Thema Fleisch, Eisen angesprochen hast und dann Zitrone. Wer eine gusseiserne Pfanne hat und sein Fleisch dort anbrät, bitte gib darüber keinen Zitronensaft, so wie ich. Denn da macht man sich seine gusseiserne Pfanne etwas kaputt.
Ja, einfach hinterher drauf, dann bleibt auch der Geschmack von den Pfannen behalten. Ja. Also so anbraten, wie man es gerne hätte, wie man es gerne hätte, rausnehmen, zack, zack, zwei Tropfen Zitrone drüber und gut ist.
Ja, aber ich dachte mir so, da meine ich es jetzt richtig gut und dann so, verdammt. Ja. Und dann noch eine Frage. Und zwar, du hast es ja schon gesagt, Fisch enthält Zink, Omega-3, Jod. Und da kam das Thema Muscheln. Wie sieht's denn da aus? Muscheln sollte man ja eigentlich eher meiden in der Schwangerschaft. Wieder das Thema, liegt's daran, dass man sie nur durchgekocht essen sollte? Zwecks Infektionsrisiko, da sollte man es doch tatsächlich eher meiden.
Also ich würde sie eher meiden, schon alleine aufgrund des Infektionsrisikos. Das ist einfach erhöht, das kann man sich sparen in der Schwangerschaft. Warum sollte man sich das antun? Jetzt haben Muscheln aber auch einen extrem hohen Eiweißgehalt und einen sehr, sehr hohen Jodgehalt. Also da wäre ich auch ein bisschen vorsichtig. Also die 900 Monate, die schafft man, glaube ich, ohne Muscheln. Da ist man auf der sicheren Seite dann.
Dann doch keine Austern am Sonntag.
Nee, Austern sind ja auch in der Regel gar nicht gegart, ne?
Also, ja, eben.
Genau, also das Risiko würde ich ehrlich gesagt nicht eingehen. Davon würde ich abraten.
Okay, gibt es denn noch weitere Lebensmittel, von denen du auf jeden Fall eher abraten würdest?
Ja, es gibt schon Lebensmittel, die in der Schwangerschaft nicht empfohlen werden oder beziehungsweise wo auch tatsächlich von abgeraten wird. Das ist halt alles, was roh ist, also auch rohe Milchprodukte. Wie zum Beispiel Camembert, Feta-Käse, Gorgonzola. Das sind keine erhitzten Käsesorten. Das ist also Rohmilchkäse. Da würde ich jetzt auch davon abraten. Das Gleiche gilt für rohes Fleisch. Hat man ganz gerne schon mal. Ein Carpaccio ist roh. Ne? Mettwurst, Salami, das sind alles keine durcherhitzten Wurst- und Fleischsorten. Rohe Eier. Ist man jetzt nicht einfach nur so, kein Mensch isst ein rohes Ei einfach so, aber gegebenenfalls gibt es ein selbstgemachtes Tiramisu oder eine Mousse au Chocolat, da werden die Eier zwar aufgeschlagen mit Zucker und so weiter, aber die werden ja nicht durcherhitzt, ne? Also wenn es selber gemacht ist oder auch eine selber gemachte Mayonnaise, weiß nicht, das ist glaube ich eher selten heute, wird eher die gekaufte genommen, aber sobald rohe Eier irgendwo verarbeitet werden, da ist da wirklich erhöhte Vorsicht angesagt. Gleiches gilt für rohen Fisch, Sushi zum Beispiel, ne? Oder ein Sahnehering, wer es mag. Und das sind kalte Fische, die sind gesalzen, gepökelt, ich weiß es nicht, alles Mögliche, auch manchmal kalt geräuchert, aber die sind nicht durcherhitzt. Dann hat man auch noch, ein bisschen vorsichtig muss man auch sein mit fertig geschnittenem Salat, den man gerne so in der Kühltheke findet. Da ist ja durch das Schneiden des Salates ist ja eine relativ große Oberfläche entstanden und da gibt es schon Bakterien, die finden da toll und die Keimbelastung von fertig geschnittenem Salat ist also deutlich höher als die von ganzen Salatköpfen, die man kauft und selber klein macht, also wäscht, klein macht und dann zeitnah verzehrt. Ne? Also die Lebensmittelhygiene, die spielt da schon auch eine Rolle. Obst und Gemüse auch vorher möglichst waschen oder wenn man sehr empfindlich ist, kann man es gegebenenfalls auch schälen noch. Ne? Muss nicht unbedingt sein, also eine Banane schält man immer, einen Apfel nicht. Aber wenn man jetzt sehr empfindlich ist, schwaches Immunsystem hat oder wie auch immer, kann ja theoretisch alles sein, dann würde man da auch dazu raten, das Ganze zu schälen. Und ein absolutes No-Go ist natürlich der Alkohol, ist klar. Ist auch jetzt nicht unbedingt ein Lebensmittel, sondern ein Genussmittel. Und bei Energy-Drinks muss man auch sehr aufpassen, weil der Koffeingehalt sehr hoch ist und ansonsten eigentlich auch nichts drin ist, was man brauchen kann.
Das ist total witzig. Ich habe mich am Wochenende mit meinen Freundinnen über das Thema Alkohol in der Schwangerschaft unterhalten. Und das, ich weiß nicht, wie wir da drauf gekommen sind, aber es gab früher so eine Telenovela und die hat eine Freundin von uns wieder angefangen anzuschauen. Also die haben wir gesehen, da waren wir 12 oder 13. Und da meinte sie, die hatte einfach eine Schwangere gesehen, die dort einen Sekt getrunken hat. Okay, also okay. Wie kurzfristig eigentlich es so bekannt ist, dass man in der Schwangerschaft keinen Alkohol trinken sollte.
Ja,
finde ich auch.
Ja. Ja, ja.
Also, sehr, sehr witzig eigentlich. Mhm. Vor allem, weil ja anscheinend auch, also ich habe die Studien tatsächlich nicht gelesen, aber es anscheinend auch Studien gibt mittlerweile, die besagen, dass man ein bisschen Alkohol in der Schwangerschaft schon trinken kann. Ich würde da persönlich trotzdem Abstand nehmen. Braucht ja, man also nicht, warum das Risiko eingehen?
Ja, also Alkohol ist immer schädigend, immer, egal. Also auch diese kleinen Mengen oder dann kommen ja häufig die Argumente, ja, und die Franzosen machen aber und die Italiener auch und so weiter. Ne? Also, das Risiko wirklich, das ist wirklich vermeidbar. In der Schwangerschaft null Alkohol, wirklich null, weil man weiß gar nicht, in welchem Entwicklungsstadium das Kind gerade ist, ne? Und je nachdem, welches Entwicklungsstadium das gerade ist, da können die Folgen ja wirklich gravierend sein. Also zum einen natürlich, wenn ein Kind geboren wird mit einem Defizit jeglicher Art, ist es immer eine höhere Belastung für die Eltern, für die Familie und für das Kind ein Leben lang. Ja, also das ist das, wo ich am Anfang sagte, man hat da schon eine sehr, sehr große Verantwortung. Und wenn man es besser weiß, warum macht man es dann nicht? Also wenn wir wissen, der Alkohol schädigt, wenn wir wissen, die Folsäure senkt das Risiko. Also wir reden da nicht von vermeiden, wir reden davon, das Risiko eines Neuralrohrdefektes deutlich zu senken. So, was ist das Problem, das zu supplementieren oder den Alkohol wegzulassen oder wie auch immer? Für diese kurze Zeit, 9 Monate, ist das absolut umsetzbar. Das schadet auch der Mutter in keinster Weise. Und man hat das gute Gefühl, alles getan zu haben, was man tun konnte. Also ich könnte mir vorstellen, dass das schon Spaß macht, wenn man weiß, ich habe alles getan, was ich tun konnte. Ich bin auf einer relativ sicheren Seite mit allem und das ist doch, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl.
Ja, absolut. Bevor ich gleich auf das Thema Nahrungsergänzungsmittel komme, noch 2 Sachen und zwar Restaurantbesuche. Da muss man, glaube ich, auch immer ein bisschen aufpassen, vor allem, weil du das Thema Salat angesprochen hast. Also wir arbeiten ja auch in der Gastro, wir haben ein Catering-Unternehmen und was man dann auch teilweise so ein bisschen hinten dran in der Küche miterlebt, da würde ich auch echt Obacht geben, vor allem was Salate angeht. Manchmal werden die nicht gut genug gewaschen, da irgendwie auch so ein bisschen die Finger wegzulassen. Mhm. Und ich weiß nicht, Rucola sagt man ja auch, dass es da das Risiko für Toxoplasmose relativ hoch sein soll. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass es am Boden wächst.
Also das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz genau, aber es ist es wird roh verzehrt, ne? Es wird geerntet. Wenn es gut gewaschen wird, wird es gut gewaschen, ansonsten nicht. Also ob da jetzt ein erhöhtes Risiko für Toxoplasmose besteht, da muss ich ehrlich gesagt passen, weiß ich nicht so ganz genau. Aber um auf die Restaurantbesuche zurückzukommen, das ist natürlich vollkommen richtig. Also ich muss volles Vertrauen haben, wenn ich irgendwo essen gehe oder mir auch fertiges Essen kaufe, ich kann es ja auch im Supermarkt irgendwo kaufen gehen, ich muss das volle Vertrauen haben, dass das dann so ist, wie ich das jetzt gerne hätte oder bräuchte oder dass da keine Sachen drauf sind, die jetzt gerade kritisch für mich sind. Ne? Also ist ein gutes Argument für selber machen. Oder im Restaurant Dinge nehmen, dann esse ich eben heute jetzt nicht den Salat, sondern nehme eben das Steak und sage, bitte durchbraten.
Was ich auch sehr spannend fand, ist, dass du gar nicht genannt hast, so hochindustriell verarbeitete Lebensmittel und Zucker und so weiter, weil du das sehr offensichtlich wahrscheinlich sondern als selbstverständlich erachtest. Ist es jetzt trotzdem manchmal, also es ist ja manchmal so, man kennt es ja auch jetzt, wenn man zum Beispiel seinen Zyklus hat, so kurz vor der Periode, da hat man einfach Bock auf was Süßes. Man sollte jetzt wahrscheinlich nicht bestenfalls das Süßigkeitenregal räubern, aber ich meine, für die Seele ist es ja auch manchmal gut. Mhm. Gibt es da irgendeinen Tipp, wo du sagst, so hey, greif doch lieber dazu?
Also habe ich ja eben schon gesagt, dass die Ernährungspyramide ganz oben, die Süßigkeiten, ja. Ne, die braucht der Körper jetzt nicht wirklich, aber die Seele halt manchmal schon. Und wenn ich ausgewogen ernährt bin, wenn ich mich also von 4 Wochen, 3,5 super mega ausgewogen ernähre und habe dann 2-3 Tage, wo ich denke, boah, also heute ruft die Schokolade aber doch sehr laut, ne? Dann kann ich mir da ruhig ein Stück von nehmen. Wenn ich satt bin, also wenn ich den Zustand des Sattseins erreicht habe und esse dann ein Stückchen Schokolade hinterher, dann ist das mit Sicherheit weniger, als wenn ich auf die eigentlich gesunden Lebensmittel verzichte, weil ich ja schon wieder Angst habe, es könnte zu viel werden und dann kommt der Heißhunger und dann ist die ganze Tafel fällig. Ja? Also ich will die Süßigkeiten nicht verteufeln. Wie gesagt, also ich meine, die bessere Alternative ist ein Obst mit Joghurt und von mir ist ein Löffelchen Zucker dran. Dann entscheide ich selber, wie viel Süße möchte ich da haben. Im Vergleich zu einem fertig gekauften Joghurt, wo ich den Zucker essen muss, der da drin ist. Ne? Da habe ich ja keinerlei Einfluss drauf. Also wenn ich, das ist klar, das ist natürlich die bessere Alternative im Vergleich zu irgendwelchen Fruchtgummis oder wie auch immer.
Ja.
Oder auch mal, weiß ich nicht, Rosinchen oder Studentenfutter oder solche Sachen, Nüsse knabbern, ne? Das wären natürlich die gesünderen Alternativen, aber ich denke, man nimmt jetzt keinen großen Schaden, wenn man ab und zu mal so ein bisschen nascht. Wenn es nicht anders geht, dann muss es dann vielleicht in dem Moment auch so sein. Ist aber nicht die Ernährung, ist nicht die Grundlage der Ernährung. Ne?
Ja, das ist richtig. Das vergessen auch immer viel zu viele. Hatte ich auch, also am Wochenende hatte ich echt erstaunlich viele Gespräche, muss ich dazu sagen. Aber ich hatte auch sehr viel Kontakt zu Freunden und Bekannten und da kam auch das Thema eben auch allgemein jetzt Ernährung. Ja, dass man sich so schwer tut, wenn man am Abend dann immer in eine Fressattacke hineinrutscht. Und du hast es ja gerade schon gesagt, wenn man sich ausgewogen ernährt hat und quasi alles durch diese hochwertigen und vollwertigen oder wertvollen Lebensmittel gedeckt hat, dann hat man diesen Heißhunger ja nicht mehr. Das ist ja im Grunde genommen die Kür der gesunden Ernährung, dass man sich intuitiv ernährt. Und also wie du ja schon sagst, das ist natürlich in der Schwangerschaft genauso wichtig wie sonst auch.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist sonst auch und in der Schwangerschaft halt doppelt, weil ich fürs Kind mitesse. Ne? Also ich habe die Verantwortung dann dafür. Und auch das gleichmäßig, also nicht nur die Frage, was esse ich denn, sondern auch die Frage, wie und wie oft esse ich denn. Also so häufigere, kleinere Mahlzeiten am Tag, dann rutsche ich gar nicht in so eine Fressattacke rein. Ne? Also das hat natürlich auch was mit Vorbereitung zu tun. Meal Prepping ist ja das Schlagwort heute. Ne? Also ich muss mich nicht dem Angebot der Kantine hingeben, wenn ich das vorher vorbereitet habe. Wenn ich in die Kantine gehen möchte, muss ich das nehmen, was kommt. Da habe ich keinen Einfluss drauf. Aber die Entscheidung, ob ich das jetzt mir selber zubereite, eine gute Vorbereitung mache, dass gegebenenfalls das die vorbereitete Mahlzeit mit zur Arbeit nehmen kann. Also da sind ganz, ganz viele Dinge, die eine Rolle spielen. Ne? Geht das überhaupt? Gibt es Möglichkeiten auf der Arbeit, mir was warm zu machen und so? Das ist komplexer, deutlich komplexer als die Frage, welche Lebensmittel sind denn geeignet und welche nicht. Ja. Und ich habe ja eben auch ein paar Mal den Fisch erwähnt, weil er eben, er enthält nun mal diese Nährstoffe, die wir eben genannt haben. Andererseits ist das natürlich auch eine extrem teure Lebensmittelgruppe.
Ne? Ja, vor allem, wenn man da auf Qualität achtet.
Genau, auch das ist ja, ist ja ein Teil der Entscheidung, wenn wir uns die Frage stellen, welches Lebensmittel möchte ich denn essen? Wenn das zu teuer wird und ich das nicht bezahlen kann, werde ich mir da auch eine Alternative suchen. Also da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die eine Rolle spielen. Nicht nur die Frage, welches Lebensmittel ist geeignet und welches nicht.
In welchen Fällen macht denn jetzt die Ergänzung von Nahrungsergänzungsmitteln Sinn? Also so wirklich Sinn? Und wann würdest du sagen, eher nicht?
Also auf jeden Fall in der Schwangerschaft, also ohne Schwangerschaft, bei ausgewogener Ernährung braucht man in der Regel keine Nahrungsergänzung. Da muss man ein bisschen auf Vitamin D gucken. Da sind wir manchmal ein bisschen unterversorgt, aber ansonsten nicht. In der Schwangerschaft oder auch vor einer geplanten oder wie soll ich das sagen? Also ich sag's mal so, sobald eine Schwangerschaft möglich ist.
Der Kinderwunsch da ist, sozusagen.
Ja, eine Schwangerschaft ist ja manchmal auch theoretisch möglich ohne Kinderwunsch. Ne? Also,
auch wahr, ja.
Ja, ne? Also sobald eine Schwangerschaft möglich ist, sollte Folsäure supplementiert werden, auf jeden Fall. Ne? Oder bei geplanter Schwangerschaft mindestens 3 bis 4 Monate vorher. Das wäre sinnvoll. Mit Beginn der Schwangerschaft Jod auf jeden Fall. alle anderen Nährstoffe, da würde ich doch die Zusammenarbeit mit dem Gynäkologen empfehlen, dass er mal ein Blutbild macht und er wird diese Mikronährstoffe, er wird danach gucken, auf jeden Fall. Und dann gucken, gibt es einen Mangel? Und wenn ja, muss es supplementiert werden? Und wenn nein, orientiere ich mich weiter an der gesunden, wertvollen, ausgewogenen, natürlichen Ernährung. Die auch sehr viel Spaß machen kann. Also es kann ja auch wirklich lecker schmecken, ne?
Ja, voll. Also das ist ja die beste Art und Weise, die Sachen aufzunehmen, insbesondere durch die Ernährung. Genau. Weil ja viele Dinge, wie zum Beispiel, also ganz oft werden ja Nahrungsergänzungsmittel einfach dafür reingeschmissen und man denkt, so gut ist. Aber niemand macht sich Gedanken darüber, dass zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren auf jeden Fall unbedingt immer mit der Mahlzeit eingenommen werden sollten. Ja, genau. Und da man sie sonst nicht aufnehmen kann.
Ja. Das ist Perlen von der Säure. Alleine ist auch, reicht auch nicht. Wir müssen auch Omega-6 haben, ne? Und dann muss das in einem bestimmten Verhältnis sein. Und dann wird halt alles recht schwierig irgendwann mal, ne? Wenn ich das extern, also in den natürlichen Lebensmitteln ist es in der Regel so enthalten, wie der Mensch es braucht. Und alles andere sind... ja, es sind so Einzelstoffe, die dann zugeführt werden. Also man kann auch durchaus überdosieren, das gibt's auch, ne? Also die fettlöslichen Vitamine A, Vitamin D, E und K, die können durchaus auch überdosiert werden. Oder wenn es die wasserlöslichen Vitamine sind, dann nehme ich mehr auf, als ich brauche. Dann scheide ich das über den Urin wieder aus, bestenfalls. Und ja, dann habe ich irgendwie umsonst Geld ausgegeben, ne? Also das... ja, da würde ich mir wünschen, dass da so ein bisschen genauer hingeguckt wird und unsere natürlichen Lebensmittel, die sind nicht so schlecht, wie sie manchmal dargestellt werden. Also weiß Gott nicht. Eins vielleicht noch zu der Frage, wann Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll sind. Also bislang spreche ich eigentlich immer so über die gesunde erwachsene Frau, die sich vollwertig ernähren kann. Jetzt gibt's ja auch Menschen, die möchten sich vegan oder vegetarisch ernähren und spätestens bei der veganen Ernährung müssen wir ja auch noch auf die B-Vitamine gucken, ne? B12 beispielsweise gibt's ja nur in tierischen Lebensmitteln und wenn ich diese komplette Lebensmittelgruppe nicht zu mir nehmen möchte, dann muss ich natürlich gucken, wo kommt das B12 her und das müsste dann auch supplementiert werden. Oder wie eben schon erwähnt, ich habe jetzt eine Intoleranz, ich habe eine Unverträglichkeit, ich habe eine Stoffwechselstörung. Also da kann ich nur dazu raten, sich dann wirklich auch eine professionelle, vor allen Dingen professionelle, also Ökotrophologen, Diätassistenten oder auch Ernährungsmediziner, da eine professionelle Beratung einzuholen. Wenn das wirklich gute Leute sind, die werden einen Plan erstellen, der dann so berechnet ist, dass alle nötigen Nährstoffe für diese besondere Lebenssituation dann auch enthalten sind.
Ja.
Da hat man es dann relativ einfach. Die Ökotrophologin rechnet und die schwangere Frau darf essen. Das, was auf dem Plan draufsteht, dann muss man da gar nicht mehr viel denken.
Ja, ja, wäre halt schön, wenn es dann auch tatsächlich von Kassen und so weiter übernommen werden könnte. Da, weißt du da zufälligerweise, wie das aktuell gehandhabt ist?
Weil ich ja, also das ist absolut richtig. Das ist jetzt so ein ernährungspolitisches Thema irgendwo, ne? Also zurzeit bezuschussen die Krankenkassen die individuelle Einzelberatung. Ja? Ich bin manchmal etwas überrascht, dass eine App höher bezuschusst wird wie eine individuelle Einzelberatung, wobei eine App ja auch immer nur dann dienlich sein kann, wenn es sich um einen gesunden Menschen in einer besonderen Lebenssituation handelt. Sobald dieser Mensch krank ist oder eine Stoffwechselstörung hat, kommt man mit so einer App ja nicht mehr weiter, ne? So, also es wird bezuschusst in unterschiedlichen Höhen. Das reicht von 100 € für eine Ernährungsberatung, die ein halbes Jahr geht, bis hin zu 80% der Kosten. Das ist sehr unterschiedlich. Aber es ist und bleibt eine Bezuschussung. Und dann muss der Ernährungsberatung auch qualifiziert sein. Also es müssen dann auch Ökotrophologen mit Zusatzqualifikation sein, sonst macht die Krankenkasse da gar nichts. Das würden wir uns sehr, 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 sehr wünschen, dass da mal eine Änderung herbeigeführt wird, dass wenn es ärztlich notwendig ist, wenn es verordnet wurde, wenn eine Stoffwechselstörung vorliegt und eine Fachfrau oder ein Fachmann am Werk ist, dass dann der Eigenanteil ein bisschen kleiner wäre. Weil 500 € kann man unmöglich professionell beraten. Das geht nicht. Ja, das ist ausgeschlossen.
Mhm. Ja, und das ist eigentlich so viel wert. weil damit ja, kann man natürlich, sehr natürlich, viele also, andere Zivilisationskrankheiten und Co. Ja, stark genau. einschränken.
Also, ich will jetzt nicht anfangen, aus dem Nähkästchen zu plaudern hier, weil sonst reicht uns die Zeit nicht. Also ich weiß aus langjähriger Erfahrung, dass wenn man die Ernährung der Stoffwechsellage dann wirklich anpasst, dass Spätfolgen wirklich verhindert werden können. Ja, und damit auch große Kosten. Und natürlich, also mir geht es ja nicht so sehr um die Kosten der Krankenkasse, sondern mir geht es in der Beratung immer um das Wohlsein des Patienten. Und wenn ich bei einem Diabetiker beispielsweise, der ja durchaus auch in der Schwangerschaft zum Beispiel auftreten kann, ne, wenn ich da Spätfolgen verhindern kann, die ja selten so spät sind, dass man die nicht mehr mitkriegt, dann ist das schon, also das funktioniert hundertprozentig. Da kann man richtig viel mit erreichen und würde wahrscheinlich auch den Kassen viele Kosten ersparen. Aber es ist irgendwie bei den Entscheidungsträgern irgendwie noch nicht so richtig angekommen, habe ich den Eindruck.
Ja, ich glaube, da könnten wir jetzt noch eine Stunde weiter.
Ja, da könnten wir noch viel erzählen.
Eines meiner Lieblingsthemen. aber ich würde jetzt noch zu einer Abschlussfrage kommen. Und zwar, welche drei Learnings aus diesem Podcast heute sollten sich denn jetzt unsere Hörerinnen unbedingt einprägen und sogar weitergeben?
Ja, also, ich würde mal gerne mit einem Satz enden. Wir haben ja mit der Liebe so ein bisschen angefangen, die dazu führt, dass eine Schwangerschaft entsteht. Und dann würde ich ganz gerne mit dem Gedanken der Liebe auch enden. Also Vorsorge, ganz wichtig. Vorsorge ist für mein Verständnis Liebe und Liebe ist eben auch Verantwortung. Und um diese tragen zu können, wäre es gut, wenn man sich rechtzeitig informiert und gut informiert. Es gibt, man muss nicht unbedingt zu einer Ernährungsberatung gehen. Es gibt gute, seriöse Quellen auch, die man im Internet abrufen kann. Ich nenne mal Netzwerk Gesund ins Leben. Ist zum Beispiel eine erstklassige Seite, wie ich finde, der Arbeitskreis Folsäure und Gesundheit. Von den Verbraucherzentralen gibt es eine Menge tolle Literatur. Und wenn es denn auf eine Einzelberatung rauslaufen sollte, dann ist das Netzwerk Dr. Ambrosius mit den Studios für Ernährungsberatung sicherlich eine sehr, sehr gute Adresse, wo man sich seriös informieren kann, ja, auch auf eigene Faust. Also wir kennen heute die Risiken. Also ich nenne nochmal die Folsäure, die in meinem Jahrgang wusste niemand, was ein Neuralrohrdefekt oder damals hieß das offene Rücken, was das sein sollte, warum das so kommt, wie man das verhindern kann und so weiter. Heute weiß man sehr, sehr viel mehr und das, was man heute weiß, das sollte man auch ins Handeln umsetzen. Also wenn ich weiß, die Folsäure ist nennenswert bei der Reduzierung dieses Risikos, dann sollte ich diese wissenschaftliche Erkenntnis nutzen und Folsäure und auch Jod frühzeitig supplementieren. Und ich plädiere doch sehr für etwas mehr Vertrauen in natürliche Lebensmittel, in unverarbeitete Lebensmittel und würde am Schluss sagen, kocht einfach auch mal wieder selber. Das kann riesig Spaß machen und schmeckt auf jeden Fall besser, als wenn jemand anders das macht.
Also mein Freund macht die Bolognese schon echt 10-mal besser als ich. Ja. Dann gehe ich gar nicht daran. Ich
möchte wissen, um wie viel besser, als wenn es von großen Konzernen kommen würde.
Ja. Sehr cool. Gibt es noch etwas, was du gerne loswerden wollen würdest?
Im Moment eigentlich nicht. Also ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Es hat mir eine große Freude gemacht, so kompakt nochmal dieses Thema darstellen zu dürfen. Und dann wünsche ich allen werdenden Müttern alles Gute für sie und ihr Baby und für alle die, die es noch in der Planung haben, auch alles Gute und ja, habt Spaß an eurer Schwangerschaft und ja. Das wäre eigentlich so mein Wunsch zum Schluss.
Sehr schön. Ich sage auch ganz lieben Dank für deine Zeit und danke an alle unsere Zuhörer. Bis zum nächsten Mal.